So, ich möchte euch bitten, dass ihr noch einmal aufsteht, dass wir noch einmal beten. Großer Gott, unser Jesus Christus, wir danken dir, dass wir hier zusammen sein dürfen, Herr. Und ich bete darum, dass du uns einen klaren Kopf gibst, Herr, zum Reden und zum Hören zu deiner Ehre und dass wir verstehen, Herr, was du uns zu sagen hast. Amen. Im letzten Jahr ist ein Lied rausgekommen von Miroslav Chrobak. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Das heißt Vor dem Richter. Und dort schreibt er in diesem Lied: Wie wird das Urteil sein, wenn wir vor dem Richter stehen? Oh, sind wir dann bereit, in die Ewigkeit zu gehen? Jedes vertrocknete Gras, jedes verlassene Nest, jedes zerbrochene Glas sagt uns, dass jeder die Erde verlässt. Irgendwann hört die Erde auf zu drehen. Irgendwann wird die Sonne untergehen. Irgendwann ist das Leben vorbei. Oh, was dann? Dann kommt die Ewigkeit. Gottes Gericht wird kommen. In diesem Gericht geht es um Himmel oder Hölle für die Menschen. Und ich nehme das vorweg und sage es ganz deutlich: Keiner von uns wird ohne den richtigen Anwalt in diesem Gericht bestehen können. Und daran, an dieses Gericht Gottes, möchte uns Petrus heute in einem Bibeltext erinnern. Er zeigt uns drei Präzedenzfälle von Gerichten in der Bibel auf, um das in Erinnerung zu rufen, was kommen wird. Gottes Gericht und seine Verurteilung wird sicher sein, wird sicher eintreten für diejenigen, die Jesus Christus nicht in ihrem Leben angenommen haben. Aber ebenso sicher wird auch die Rettung und das Bestehen in diesem Gericht sein für die, wo Jesus Christus Retter und Herr ist. Und lasst uns gemeinsam diesen Bibeltext lesen aus 2. Petrus 2, die Verse 4 bis 9. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrunds gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben sieben anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden. Und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. So wird Folgendes deutlich: Der Herr weiß die Gottseligen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Das sind Worte unseres lebendigen Gottes. Und diese Verse habe ich unter dieses Thema gestellt: Gott, dein Richter oder dein Retter. Es ist gewissermaßen das, was Vers 9 uns zeigt, diese Unterscheidung. Und wir werden uns zunächst diese drei Präzedenzfälle anschauen. Zunächst die sündigen Engel und das Gericht Gottes über sie. Dann die gottlose Welt zur Zeit Noahs, im Gegensatz dazu den gerechten Noah. Präzedenzfall 3, die ruchlose, gesetzlose, gottlose Bevölkerung in den Städten Sodom und Gomorra. Gottes Gericht und dagegen den gerechten Lot. Und letztlich, worauf alles hinausläuft, die, so habe ich es genannt, Quintessenz: Gott rettet und richtet. Gott rettet und richtet. Und wir wissen ja, im Petrusbrief geht es auch um die Warnung von Petrus vor falschen Lehrern. Da haben wir letzte Woche mit begonnen, im Kapitel 2. Und gleichzeitig aber auch immer wieder diese Ermutigung für die Gläubigen: Schaut darauf, Christus kommt wieder. Habt die Hoffnung. Habt diesen festen Blick auf Christus. Petrus sagt, diese Irrlehrer, sie werden bald auferstehen in euren eigenen Reihen. Und er hat ihr Gericht in Vers 3 vorher schon vorausgesagt. Und im weiteren Verlauf der Beschreibung in Kapitel 2 unterstreicht Petrus, wie ernst es Gott ist, wie ernst er die Wahrheit nimmt und wie schlossen er gegen die vorgeht, die die Wahrheit Gottes verdrehen. Und dazu führt er eben in diesem Beispiel hier drei Gerichtsbeispiele an aus dem Alten Testament, um das Ganze zu untermauern. Ja, Vers 3, denen das Gericht seit langem schon nicht zögert und ihr Verderben schlummert nicht. Da geht es um die Irrlehrer und er begründet mit Beispielen, weil das und das und das Gericht kam, wird auch dieses Gericht am Ende der Zeit eintreffen. Und so erinnert Petrus an uns an diese biblischen Geschichten und er bemerkte, dass Gott, so wie in der Vergangenheit absolut unparteiisch gerecht gehandelt hat, auch jetzt und auch in Zukunft gerecht handeln und richten wird. Im Kontext hier müssen wir vor Augen halten, es geht zunächst um die Irrlehrer, die wir vor Augen haben müssen. Aber wenn wir die gesamte Schrift kennen, dann wissen wir, so wie es im Vers 9 steht, dass die eben nicht gerecht sind, also die Ungerechten, die Gott nicht gerecht gesprochen hat, die ohne Gott gelebt haben auf dieser Welt, in das endzeitliche Gericht kommen. Und das Urteil steht fest. Petrus will damit aufzeigen, dass Gott die falschen Lehrer und dann all diejenigen, die ohne Jesus Christus leben, in dieses Gericht führen und sie wegschicken muss in die Hölle. Das ist der ganze Ernst, um den es hier geht. Aber zugleich, und das ist das Tolle, webt er in diesen Versen zwei Beispiele ein, wie Menschen aus diesem Gericht gerettet werden. Zwei Beispiele, die zeigen, für jeden Einzelnen von uns, die wir noch nicht glauben, besteht die Möglichkeit, aus dem endzeitlichen Gericht gerettet zu werden. Und das schauen wir uns dann auch im Laufe dieses Falles an. Und bevor wir uns diesem ersten Präzedenzfall widmen, möchte ich einfach so allgemeine Beobachtungen zu diesem Abschnitt mit euch teilen. Ja, zum Beispiel Vers 4 beginnt ja mit einem Denn, glaube ich, auch in den meisten Übersetzungen. Und das ist gewissermaßen hier die Begründung für dieses Gericht. Das Gericht über die Irrlehrer wird kommen, Vers 3, und die Begründung ist Präzedenzfall 1, 2, 3. Gott handelt so und er wird das auch in Zukunft tun. Und hier haben wir einen der längsten Sätze im Neuen Testament vor uns, habe ich mich belesen, der von den Versen 4 bis 9 oder sogar bis 11 geht im Griechischen. Also ein sehr, sehr langer Satz, wo immer wieder was aufgebaut wird, wo Petrus argumentiert und zeigt, Gottes Gericht kommt. Das ist sein Thema hier. Und was diese Aufteilung betrifft, so sehen wir hier, dass es verschiedene Bedingungen gibt. Bei mir in der Übersetzung immer mit diesem Wenn, Wenn, Wenn. Und dann die Schlussfolgerung in Vers 9, das zukünftige Gericht kommt. Vers 9 ist dann die Folge. Darin mündet alles. Das ist die Hauptaussage, der Hauptteil. Gottes Gericht kommt. Aber auch Gottes Gerechtigkeit wird an denjenigen wiederum gezeigt werden. Und sie werden in diesem Gericht nicht sein, sondern gerettet sein. Das sind die beiden Gegenüberstellungen am Ende, worauf alles hinausläuft. Also, weil Gott schon Gericht Nummer 1, die Engel, Gericht Nummer 2, Noah, Gericht Nummer 3, Sodom und Gomorra verübt hat, so werden auch die Irrlehrer, die die Wahrheit verdrehen, die Gott nicht ernst nehmen, in ein Gericht kommen, so wie alle Ungerechten. Aber auf der anderen Seite, und das ist das Ermutigende, zwei Beispiele, die uns zeigen, Gott vermag den Gottesfürchtigen, den Frommen, der sich an Jesus klammert, zu bewahren und zu retten. Und ich weiß nicht, wie oft ihr diese Verse schon gelesen habt oder auch bewusst gelesen habt. Wer ist hier der Handelnde? In jedem Vers gibt es den Handelnden und das ist Gott. Gott ist hier derjenige, der das tut, der damals gehandelt hat an den Beispielen und Vers 9, der heute beziehungsweise in Zukunft handeln wird. Vers 4, Gott verschonte die Engel nicht. Gott hat die Engel in finsteren Höhlen oder Fesseln gehalten und zum Gericht überliefert. Gott verschonte die alte Welt nicht, Vers 5. Gott verschonte nur Noah. Gott brachte die Flut. Gott äscherte die Städte Sodom und Gomorra ein, Vers 6. Gott verurteilte die Städte zur Zerstörung. Gott setzte damit ein Beispiel für die zukünftigen Gottlosen. Gott rettete den gerechten Lot, Vers 7. Und dann am Ende diese Unterscheidung, der Herr, Gott, weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten und die Ungerechten aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Richter oder Retter? Das ist die Frage. Das ist die Frage, wie du zu Jesus Christus stehst. Schauen wir uns nun Präzedenzfall Nummer 1 an. Und das sind die sündigenden Engel. Vers 4, wir schauen nochmal rein. Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, oder weil Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrunds gehalten und zur Aufbewahrung des Gerichts überliefert hat. Weil er das Gericht vollzogen hat, Vers 9, wird er auch die Ungerechten ins Gericht ziehen. Und das ist das erste Gerichtsbeispiel hier im Vers 4. Die Engel, die gesündigt hatten, Engel sind Geschöpfe Gottes, darum nicht fehlerfrei. So vermittelt auch das Buch Hiob an einigen Stellen in Hiob 4 und Hiob 15. Im Petrusbrief wird ihre Sünde hier nicht näher definiert. Aber wenn wir uns so ein bisschen zurückerinnern, dann hatte gerade der zweite Petrusbrief ein sehr paralleles Buch in der Bibel und das ist der Judasbrief und da können wir einmal hinspringen. Im Brief von Judas in die Verse 6 und 7. Wir haben ja gelernt, es sind ganz ähnliche Themen, ein ganz ähnlicher Aufbau, den auch Judas dann verfolgt hat. Mit dem großen Unterschied, Petrus sieht das Ganze noch zukünftig, die Ehelehrer kommen und Judas sagt, sie sind schon da. Wir lesen die Verse Judas 6 und 7 und ich denke, da wird deutlich, was das Problem bei diesen Engeln war. Judas 6, und Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Hausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Wie auch Sodom und Gomorra um die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie sie Unzucht trieben und hinter fremdem Fleisch herliefen. Also Judas 6 und 7 scheint dasselbe Geschehen aufzugreifen. Sie haben ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, ihr Amt nicht bewahrt. Und Vers 7 zeigt dann, und das ist dann gewissermaßen die Anklage, in gleicher Weise, und das bezieht sich auf die Engel in Vers 6, Sodom und Gomorra hat in gleicher Weise wie die Engel Unzucht getrieben. So macht es uns Judas deutlich und ich denke, das dürfen wir für Petrus übernehmen, auch wenn er das nicht explizit erwähnt. Und das ist ein deutlicher Hinweis auf das Verhalten der Engel in 1. Mose 6. 1. Mose 6, wo die Gottessöhne auf die Erde kamen und Unzucht trieben mit den Frauen. Gott hat jene Engel nicht verschont. Stattdessen hat er sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten oder sie in der Finsternis, in der Hölle übersetzt Luther, oder mit Fesseln in der Finsternis im Abgrund gehalten. Ja, im Griechischen steht hier ein Wort, es heißt Tartaros und das ist letztlich ihr Urteil, was Gott gesprochen hat. Ihr werdet nicht verschont, ihr werdet festgehalten zum Gericht, wo das Urteil für die Ewigkeit klar ist. Das ist der ganze Ernst, den Petrus hier vermittelt. Für die Griechen war dieser Abgrund, dieses Tartaros, ein Vorstrafenort, wo abgeschiedene Gottlose der übelsten Sorte nach ihrem Verständnis gelandet sind, wo sie aufbewahrt werden für das Endgericht. Wir wissen, dass Dämonen existieren, dass sie real sind und dass sie zurzeit zum Teil eben auch frei sind. Frei in dem Sinne, dass sie unter der Herrschaft Satans seinen Befehlen folgen. Aber diese hier, von denen Petrus schreibt, Sie sind jetzt gefangen im Abgrund. Sie werden nur aufbewahrt, um vor dem Gericht zu kommen und in den Feuersee geworfen zu werden. Das ist ihr Schicksal. Und das hat Gott bewirkt, so steht es hier. Er hat sie zur Aufbewahrung für das große Gericht am Ende der Zeit überliefert. Gott. Sie leben also in einem lebenslänglichen Todestrakt. Dort, wo wir immer wieder auch in den Nachrichten hören, in Amerika, wo Leute Jahre, Jahrzehnte im Todestrakt verharren und wissen, das Urteil ist klar, tot. Und so ist das Urteil dieser Engel bereits gefällt. Ewige Fesseln hat Judas uns geschrieben in Judas 6, Aufbewahrung für den Todestrakt, für die Qualen im Feuersee. Eine üble Sache, die Petrus hier als Beispiel ranzieht. Ein warnendes Beispiel für alle Irrlehrer und Gottlosen und Ungerechten. Und so trifft uns das vielleicht mit voller Wucht, wenn wir darüber nachdenken, was das ewige Schicksal sein wird. Wenn wir dieses Gericht uns vor Augen führen. Gott hat jene Engel nicht verschont, so wie er auch diejenigen, die nicht mit Jesus leben, nicht verschonen wird. Im Unterschied dazu, bei den Menschen ist jetzt noch Zeit, Umkehr zur Buße. Und das zeigen uns auch die nächsten Beispiele. Dort geht es um die Menschen und wir kommen zu Präzedenzfall 2. Die gottlose Welt zur Zeit Noahs im Gegensatz zu dem gerechten Noah. Schaut nochmal rein in 2. Petrus 2, Vers 5. Und wenn er, also Gott, die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als Achten neben sieben anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Weil Gott diese Welt nicht verschonte, Sprung zu Vers 9, das ist die Quintessenz. Darum wird deutlich, Gott wird diejenigen, die ungerecht sind, nicht verschonen. Aber diejenigen, wie Noah, die gerecht sind, die wird er retten in die Ewigkeit. Und so haben wir dieses zweite Beispiel, dieses dramatische Gerichtshandeln. Ja, hier springen wir auch zum ersten Mal eben auf die Seite einesjenigen, der wirklich mit Gott gelebt hat. Der uns zeigt, wie die Möglichkeit aussieht, aus diesem Gericht, aus Gottes Gericht gerettet zu werden. Ja, bei den Engeln anscheinend, wir lesen zumindest nichts davon, gab es keine Gnade. Aber bei den Beispielen der Flut und bei dem Beispiel von Sodom und Gomorra gibt es Gnade. Gott schenkt sie. Und wenn du ohne Gott lebst und weißt, es gibt Gnade, dann ist es auch eine große Verantwortung, diese wahrzunehmen. Und bei diesem zweiten Gerichtsbeispiel von Noah lesen wir, da hat Gott die alte Welt, die frühere Welt, also die Menschen zur Zeit Noahs nicht verschont. Ich denke, wir kennen diese Geschichte alle. Meine Lieben, es geht um nichts weniger als die Auslöschung der gesamten Welt bis auf 8 Seelen. Wenn wir uns das mal anschauen, 8 Milliarden Menschen, 8 bleiben über. 0,00001%. Die Geschichte von Noah, wir haben sie vielleicht vor Augen, als schön in Kinderbüchern, bunt und ganz toll. Und Noah lacht und er ist freundlich mit den Tieren. Und ich glaube, das hat ordentlich gestunken, da so ein Jahr mit Tieren am Schiff und so weiter. Aber dieses ganze Gerichtshandeln Gottes, diese Dramatik, die zeigt Petrus uns hier auf. Und wie war die Welt damals? Wie hat das ausgesehen damals? Lasst uns 1. Mose aufschlagen. Und dann haben wir das zweite Beispiel damit aus 1. Mose. Zunächst die Engel aus 1. Mose 6 in den ersten Versen und dann 1. Mose 6, Vers 5. Wie war die Welt damals? Die alte Welt, die frühere Welt. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen und Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. So sah das aus. Vers 6, es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hat und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen. Gottes Gedanken. Heftig. Wirklich heftig. Die Menschen waren durch und durch böse. Das ist die Anklage. Ihr wart böse, ihr wart gottlos. Sie wollten von Gott nichts wissen. Sie haben ihm weder Ehre noch Dank dargebracht, wie Paulus im Römerbrief schreibt. Und es reute den Herrn, dass er sie gemacht hat. So schlimm war es für den Herrn. Und Gott nahm sich die Vernichtung der ganzen Menschheit vor und dass das Urteil, ihr werdet vernichtet durch dieses Flutgericht. Nur Noah, seine Familie und Tiere, jeweils in Zweierpaaren, wurden gerettet, bewahrt, wie es hier steht. Durch die Flut hindurch in der Arche. Es gab die rettende Arche. Die Arche, die sicherlich auch noch Platz für weitere Menschen gehabt hätte. Aber wir lesen von keinem anderen außer diesen acht, die wirklich mit Gott gelebt haben. Und so hat Noah die trotzdem versucht zu erreichen. All die Jahre lang, wo er das Schiff gebaut hatte, auf dem Trockenen, wie lächerlich. Und sie haben vielleicht gelacht, sie haben ihn ausgelacht und verspottet. Aber er hat sie versucht zu erreichen. Er war, so steht es hier zurück im 2. Petrusbrief, ein Prediger der Gerechtigkeit, ein Herold, jemand, der etwas ausruft über Gott. Und so wurde er ganz im Gegensatz zu den Menschen damals als jemand bezeichnet, der gerecht war. Hebräer 11, Vers 7. Durch seinen Glauben war er gerecht vor Gott. Er war gehorsam, er hat Gott gehorcht, er ist mit Gott gewandelt, lesen wir. Und er wurde bewahrt. Und darum versucht er die Menschen, weil er wusste, was kommen wird. Weil das Gericht kommen wird, versuchte er sie davon zu überzeugen. Seine Botschaft richtet sich gegen die Menschheit, gegen ihr Verhalten, gegen ihr Denken über Gott. Und er rief sie gewiss auch zur Buße auf, um dem Gericht Gottes zu entgehen. Und an dieser Stelle vielleicht schon mal eine Nebenlektion für uns, die wir glauben, die wir auch Gerechte sind vor Gott. Das Herz eines Gerechten strebt danach, mutig und entschlossen für seinen Gott einzustehen. Wenn du Kind Gottes bist, dann weißt du um deine Rettung. Du weißt, dass er dich erlöst hat, gerettet vor dem verdammenden Gericht. Was passiert mit den Menschen um dich herum? Was ist mit den Menschen um Noah herum passiert? Stehst du für deinen Herrn ein? Nimmst du diesen Auftrag wahr, um sie, ja, man muss nicht sagen, das Gerücht kommt, du wirst in der Hölle landen. Nein, aber man kann sie darauf hinweisen, was Jesus getan hat. Natürlich müssen wir auch den Menschen erklären, was die Konsequenz ihres Handelns bedeutet. Schuld gegenüber Gott, die keiner von uns begleichen kann, außer Jesus allein. Ja, was für ein Aufsehen, so ein Schiffbau sicherlich damals erregt hat. Auf dem trockenen Land baut der Kerl über Jahre ein Schiff. Fragen und Worte, die ihm entgegengekommen sind, die bestimmt nicht nett waren. Aber Noah als leuchtendes Vorbild hat durchgezogen. Bist du ebenso bereit, für deinen Glauben einzustehen und klar zu bekennen, ja, ich glaube an Jesus Christus, ja, ich lese in der Bibel, ich gehe sonntags in den Gottesdienst, das ist mir wichtig. Ich bete zu Jesus. Ich werde für alle Zeit im Himmel sein und nicht in der Hölle. Stehst du dazu ein? Und da werden vielleicht auch viele Fragen kommen, beleidigende Worte, die entgegenschwappen. Aber für diese Ewigkeit betrachtet, es ist es wert, dass die Menschen davon hören, worum es geht. Dass auch wir, du und ich, dass wir Prediger der Gerechtigkeit sind und sagen, was unser Herr für uns getan hat. Dass wir die Menschen auch vor diese Entscheidung stellen, dass sie wissen von diesem doppelten Ausgang, entweder dahin oder dahin. Himmel oder Hölle, mit Jesus oder ohne, das ist die Frage für die Erde. Retter oder Richter? Schauen wir uns den dritten Präzedenzfall an. Die ruchlose Bevölkerung, so wie es bei mir steht, versus dem gerechten Lot. Vers 6, zurück im 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 6. Und wenn er die Städte Sodom und Gomorra einäscherte und zur Zerstörung verurteilte und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos sein würden. Weil Gott das getan hat, Vers 9 zeigt er uns, er wird auch diejenigen richten, die seine Wahrheit verdrehen, und jeder, der ungerecht bleibt, der ohne ihn lebt. Weil er das uns gezeigt hat, wird er es auch zukünftig tun. Und das ist das dritte Beispiel, was wir finden. Sodom und Gomorra, ich denke, auch das ist bekannt, das kommt immer wieder in der Schrift, auch als warnendes Beispiel für Gottes Gericht, auch mit dem Zukunftsblick, es kommt noch ein größeres Gericht. Und auch hier die Anklage, Gottlosigkeit, Gesetzlosigkeit, ausschweifender Lebenswandel. Sie waren gottlos. Und aufgrund ihrer übermäßigen Bosheit hat Gott die Städte zur Zerstörung oder zum Untergang verurteilt. Zerstörung, Untergang. Hier steht im Griechischen das Wort Katastrophe. Das ist eine Riesenkatastrophe. Gott hat die Städte Sodom und Gomorra eingeäschert, zu Schutt und Asche gemacht. Die Menschen dort sind nicht ertrunken, nein, sie sind verbrannt und erstickt. Das ist der ganze Ernst, den Petrus hier für das Gericht deutlich macht. Die Städte brannten, bis nur noch Asche übrig war. Seinem Zorn und seinen Grimm führt Gott das Gericht voller Härte aus. Häuser und Gärten, Vieh und Menschen wurden dem Erdboden gleichgemacht. Nichts blieb mehr übrig, sie wurden total vernichtet. Gott hat dafür gesorgt. Aus damaliger Sicht wird dann hier am Ende von Vers 6 noch gesagt, es ist ein Beispiel. Ein Beispiel von da an für alle Generationen bis heute, die gottlos sein würden. Ein Beispiel dafür, was mit den Gottlosen passieren wird, die ohne Gott in ihrem Leben rechnen und ihn nicht annehmen. Das ist die Dramatik, die Petrus hier deutlich macht. Weil Gott Sodom und Gomorra wegen ihrer Bosheit einäscherte, wird er es auch mit den Irrlehrern tun, im Kontext hier aber auch. All diejenigen, die Gottes Wahrheit ablehnen, die seinen Sohn ablehnen, die ungerecht bleiben, die gottlos sind. Das Strafmaß ist kein geringes als ewige Qualen in der Hölle. Die Bibel beschreibt es so klar, deswegen muss ich es so klar sagen. Aber auch hier gibt es einen Ausweg. Es gibt eine Möglichkeit, dem brennenden Gericht zu entfliehen. Und das hier am Beispiel von Lot in den Versen 7 und 8. Und wenn er den gerechten Lot rettete, der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde, denn der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Das ist ein Beispiel für die Rettung Gottes aus dem Gericht. Lot, den Gerechten. Lot steht im Zusammenhang mit diesem Gericht von Sodom und Gomorra. Er lebte dort. Und wahrscheinlich ist das Erste, was wir, wenn wir an Lot denken, ist, dass er sich ja da in diese Städte niedergelassen hatte und immer tiefer hineingesogen wurde in diesen Sündenpfuhl. Oder? Woran denkt ihr? Ist wahrscheinlich so, ja? Das ist Lot. So kennen wir ihn, das erste Mose, wir haben uns das angeschaut, aber das Neue Testament mal so ein ganz anderes Bild von ihm. Das widerspricht sich nicht. Ich versuche das gleich noch kurz aufzuzeigen. Wichtig ist nämlich Gottes Sicht. Gottes Sicht ist die entscheidende. Lot war nicht verdorben im Sinne, dass er verdammt werden würde. 1. Mose 13, 1. Mose 19 lässt uns vermuten, aber hier wird Lot dreimal als gerecht bezeichnet. Der gerechte Lot. Dreimal. Er wohnte unter den Frevlern, den schändlichen Leuten, den Zuchtlosen. Der Gerechte. Die gerechte Seele Lots wurde gequält. Gott rettete ihn nicht nur von Feuer, sondern auch vor der ewigen Verdammnis. Er ist gerecht vor Gott. Das heißt, er hat eine reine Weste bekommen. Warum? Nicht anders wie Abraham, nicht anders wie Noah, aufgrund seines Glaubens. Und vielleicht mögen wir das nicht so sehen im Alten Testament. Ja? Für mich ist es sehr tröstlich, was Petrus hier schreibt, zu sehen, welche Leute mit in Gottes Reihen stehen. Als Gläubiger hatte er geistliche Schwächen, er war sehr oberflächlich, er war egoistisch, er hatte eine weltliche Gesinnung, als es um die Frage des Landes ging. Ja, Abraham hat ihn die Wahl gelassen und er hat sich eben dafür entschieden. Er hatte unmoralische Gedanken, als er seine Töchter prostituieren lassen wollte. Er hatte Probleme mit Alkohol. Aber auch schon im Alten Testament wird an der einen oder anderen Stelle erkennbar, dass er ein Gerechter sein muss. Er geht ganz anders mit dem Thema, ich sag mal, Gastfreundschaft um. Neutestamentlich gewissermaßen. Er nimmt seine Gäste auf, er schützt seine Gäste. Sie müssen da bleiben. Und so schlecht das ist, er gibt lieber sogar seine eigenen Töchter raus als seine Gäste. Und das Zweite, was wir sehen, er war gehorsam letztlich, auch wenn man ihn so ein bisschen treten musste. Er hat gehorcht. Er ist gegangen. Und im Gegensatz zu seiner Frau hat er sich dann nicht umgeschaut, als Gott das Gericht verübte. Ähnlich wie Noah war er zudem auch noch ein warnendes Beispiel. Er hatte nämlich auch jemanden vor dem Gericht gewarnt. Seine Schwiegersöhne. Die haben nicht gehört, ähnlich wie die Menschen zur Zeit von Noahs. Und Petrus ergänzt noch eine weitere Sache. Einen grundlegenden Charakterzug eines Gerechten. Lot hasst Sünde. Das kann man sich gar nicht vorstellen, ja, wenn man diese Geschichten im Alten Testament liest. Aber er wird von der Sünde gequält. Es steht nicht seine eigene Sünde, sondern die, die er sieht und die er hört, das quält ihn, dass sie gegen Gott sind. Diese Ausschweifenden, diese Zügellosen, diese Ruchlosen, diese Frevler, das quält ihn. Er verabscheut die Sünde und so beschreibt es dann auch Vers 8, dieser Einschub, der unter ihnen wohnende Gerechte quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele. Da ist Qual aufgrund dessen, dass da Sünde ist, dass der Weg der Wahrheit verlästert wird. Ja, er wohnte dort. Seine Seele wurde aber gequält, gepeinigt, gefoltert durch das, was er sieht und was er hört, wie die Menschen Gott nicht gehorchen, wie sie gottlos waren. Und hier, wie auch zu Noah, möchte ich auch eine kleine Nebenlektion einfach mitgeben, um euch und mir selbst nochmal in Erinnerung zu rufen, die wir mit Jesus unterwegs sind, die wir glauben. Diesen Bezug zur Sünde. Ich habe es so formuliert, ekel dich vor Sünde. Ekel dich vor Sünde. Sie muss uns so hässlich sein, dass wir sie in keinster Art und Weise tun wollen. Wir wissen leider, und das sagt sogar der tolle Paulus, dass er nicht das tut, was er will. Er will eigentlich nicht sündigen, aber er tut es. Das ist leider so. Aber Sünde muss uns so ein Ekel hervorrufen, dass wir sie sein lassen wollen. Das ist die Einstellung Lots, das ist die Einstellung eines Gerechten. Und schlag mit mir Sprüche 8 auf, das macht dieses Prinzip einfach nochmal deutlich. Wenn du Gott fürchtest, wenn du mit ihm unterwegs bist, wenn du ihn ernst nimmst, wenn du mit ihm wandelst, dann bedeutet es nämlich genau das. Sprüche 8, Vers 13. Dass wenn du deinen Herrn fürchtest, bedeutet es nämlich eine Sache. Die Furcht des Herrn bedeutet, Böses zu hassen. Hochmut, Stolz und bösen Wandel, ränkenvollen Mund, das hasse ich. Beispiele hier für die Sünde. Ich hoffe, dass wir vielleicht mal ein Stück weit darüber nachsinnen, was es bedeutet, Sünde wirklich zu hassen. Dass sie uns quält und foltert, wenn wir sie sehen und hören. Dass wir die Unmoral und das Verdrehen der Wahrheit Gottes um uns herum sehen und uns davon angeekelt fühlen. Dass es uns innerlich foltert, wenn Menschen Gott verachten, wenn sie Dinge dem Zufall zuschreiben oder Mutter Natur. Ich hoffe, dass wir das ein Stück weit mehr durchdenken können und verstehen können, wie abgrundtief hässlich Sünde ist. Ich hoffe nicht, dass wir dahin kommen, dass es für uns normal geworden ist, dass wir so durchseucht worden sind. Ja, wir sind Erdenbewohner, aber Himmelsbürger. Wir haben einen juristischen Status vor Gott, der ist gerecht freigesprochen, reine Weste. Aber zugleich haben wir einen Auftrag hier auf dieser Erde, der uns nicht einfach verschwinden lässt und uns aus allem raushalten lässt. Und zugleich heißt das nicht, dass wir uns davon einlullen lassen sollen, dass wir abgestumpft werden sollen mit Sicht auf die Sünde. Benedikt Peters fasst das schön zusammen. Er sagt, der Heilige geht mit wachen Sinnen durch die Welt, also Augen und Ohren offen, wie Lot. Er ist kein Einsiedler oder Klosterbruder, der sich zurückzieht. Nein, wohl muss er nicht wie ein Lot sich ausgerechnet Sodom als Wohnort aussuchen. Aber wir können uns die Welt nicht aussuchen, in der wir leben. Und in einer solchen Welt wird jeder Heilige wie ein Lot in der Seele gepeinigt durch das Böse, das er sehen und hören muss. Ich hoffe, das ist unser Verständnis eines Menschen, der mit Gott geht. Und ich glaube, wenn du mit Gott gehst, dann haben wir ein gewisses Verständnis von Sünde. Ich möchte uns ein bisschen dafür sensibilisieren, wie ekelhaft das ist in Gottes Augen. Und das war das dritte Beispiel über das Gericht und das zweite Beispiel über die Rettung aus dem Gericht. Und nun kommen wir zum Finale, zur Quintessenz. Und dabei wird eines deutlich. Gott rettet und Gott richtet. Und die einzige Frage, um die es für dich und mich geht, ist Gott dein Richter immer noch und bleibt er es, oder ist er schon ein Retter geworden oder soll er es werden? Und ich habe diesen Punkt Quintessenz genannt, Gott rettet und richtet. Und lasst uns nochmal im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, den Vers 9 lesen. Aus all dem, was wir jetzt gelesen haben, so wird deutlich, der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu retten und die Ungerechten aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Alle erwähnten Beispiele vorher, Gericht oder Rettung, führen zu dieser Zwei-Weichen-Stellung. Sie machen dieses zweispurige Prinzip deutlich. Rettung oder Gericht. Es gibt nur entweder oder. Entweder mit Jesus oder ohne Jesus. Es gibt nichts dazwischen. Entweder gehörst du zu den Gottesfürchtigen, die Gericht sind, die mit Jesus leben, wo Jesus der Herr im Leben ist, oder du gehörst eben nicht dazu. Die Ungerechten, die Gottlosen, die nach ihrem eigenen Gutdünken leben. Der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. Und hier fangen wir mit dem anderen an. Die Gottesfürchtigen, die mit Jesus leben, so möchte ich es einfach mal sagen. Und wenn hier steht aus der Versuchung, dann bedeutet dieses Wort nicht nur diese übliche Prüfung, die wir auch kennen aus unserem Alltag, sondern an manchen Stellen bedeutet sie eben auch den Angriff mit einer zerstörerischen Absicht. Ja, das ist natürlich auch Sünde, die uns angreifen möchte, wo wir versucht werden. Aber es kann auch ein heftiges Gericht Gottes im Großen bezeichnen. Und ich denke, da ist es im Kontext verständlich, worum es geht, dass Gott uns aus diesem großen Gericht zu retten weiß. Der Herr weiß, uns daraus zu retten. Aus dem großen Gericht am Ende aller Tage vor dem weißen Thron. Weil wir den richtigen Anwalt haben. Meine Lieben, Gott weiß, uns daraus zu retten. Er hat es mit Noah bewiesen, er hat es mit Lot bewiesen, dass er das kann. Und wir brauchen diese Überzeugung, diese Gewissheit, diese Hoffnung, die zum Beispiel auch Daniels Freunde hatten. Ja, auch sie standen vor einem Feuergericht über ihr Leben. Und sie sagten, Nebukadnezar, wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten. Er kann das. Sowohl aus dem glühenden Ofen als auch aus deiner Hand, o König, kann er uns erretten. Die hatten diese Überzeugung, Gott kann uns retten. Gott wird uns retten, wenn er das will. Und dieses Vertrauen, diese Gewissheit, diese Zuversicht, mit der sollst du, soll ich unterwegs sein. Mit Blick auf das, was kommen wird. Du hast ihm vertraut, weil du nicht weißt, wohin mit deiner Schuld. Keiner von uns kann diese Schuld loswerden. Du hast ihm vertraut, weil du sonst in die Hölle gekommen wärst. Da kommen diejenigen hin, und das ist der zweite Teil von Vers 9, das ist die Anklage, die ungerecht sind. Die Ungerechten, die Gottlosen. Die weiß der Herr aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Am Tag des Gerichts, Offenbarung 20, wenn das Strafmaß ausgesprochen und die Leute weggeschickt werden. Ein überaus trauriger Tag, eine überaus traurige Zeit. Ich weiß nicht, wer von deinen Leuten, mit denen du gerade unterwegs bist, genau da sein wird. Ich weiß nicht, wer von meinen Leuten da sein wird. Sollen es nicht Milot und Noah tun und sie warnen? Dass sie wissen, was auf sie zukommt? Nochmal, hier im Kontext geht es zunächst um die Irrlehre. Das ist klar. Aber im Großen und Ganzen wissen wir, dass die Ungerechten all diejenigen sind, die keine weiße Weste anhaben. Die nicht die Gerechtigkeit, diesen juristischen Freispruch durch Jesus Christus, durch ihren Glauben bekommen haben. Kein Freispruch. Und so fasst John MacArthur zusammen die Ungerechten gleichen Gefangenen in einem Kerker, die darauf warten, dass ihr letztes Urteil gesprochen wird und sie ihrer endgültigen Bestimmung übergeben werden. Während sie warten, häufen sie immer noch mehr Schuld auf sich. Dann werden sie ihrem Gericht am großen weißen Thron, dem zukünftigen Strafgericht, entgegengehen. Dort wird Gott alle Gottlosen aus allen Zeitaltern verdammen, indem er sie der ewigen Hölle, dem Feuersee, übergeben wird. Gänsehaut, das ist heftig. Gottes Zorn liegt auf jedem Menschen, der nicht glaubt. Römer 1, Vers 18. Der noch keine Vergebung seiner Schuld durch Jesus Christus hat. Dieser Zorn Gottes offenbart sich dann an diesem großen Gerichtstag. Ewig die Hölle. Das Gericht über die Engel, über die alte Welt, über die Städte Sodom und Gomorra soll diese Warnung für uns heute sein, dass dieses Gericht kommen wird, dass Gott es ausführen wird. Gott und sein Gericht wird kommen. Der Abgrund ist bereit zum Empfangen derjenigen, die ohne Jesus gelebt haben. Das Feuer brennt, der Ofen glüht, die Flammen wüten. Und du kannst nichts tun, außer diese eine Sache. Das, was Noah getan hat, was Lot gemacht hat, was Abraham gemacht hat, was viele, viele Menschen getan haben. Sich geklammert an Jesus Christus, an den Gott, dass sie ihm vertraut haben, dass sie ihm geglaubt haben. Dass sie gesagt haben, ich weiß nicht, wohin mit meiner Schuld. Ich möchte nicht mehr so leben. Ich möchte gerettet werden. Ich möchte nicht in dieses Gericht, ich möchte nicht in die Hölle. Ich möchte bei dir sein. Jesus ist deine Hoffnung. Jesus ist dein Ausweg, der einzige Weg aus diesem großen Schlamassel, aus dieser Katastrophe. Jesus ist dein Schicksal. Das ist der Glaube zur Rettung, wo du freigesprochen wirst, hier und jetzt schon. Petrus betont, wie der göttliche Zorn alle Dimensionen erfasste. Ja. Es gab nirgendwo Geschöpfe, die zu erhaben waren, wie die Engel. Es gab nirgendwo die Geschöpfe, die Menschen, die zu zahlreich waren, wie die ganze lebende Bevölkerung zur Zeit Noahs. Es gab keine Bevölkerung, die zu tief gesunken wäre, als dass Gott sie einfach dahingehen lässt. Nein, sie alle können dem göttlichen Gericht nicht entkommen, wie jeder Mensch, der Jesus nicht als seinen Retter und Herrn im Leben annimmt. Vor Gott gibt es kein Entkommen. Aber wenn Christus dein Leben wird, dann wird Sterben auch dein Gewinn. Dann brauchst du dich nicht vor diesem Gericht fürchten. Denn Paulus schreibt uns in seinem Brief, Gott hat uns nicht, an die Thessalonicher, dass Gott uns nicht zum Zorn bestimmt hat, sondern zum Erlangen des Heils durch Jesus Christus. Dann darfst du mit Hoffnung nach vorne sehen und wissen, er ist mein Anwalt, mein Fürsprecher. Dieses Gericht, er hat es für mich getragen. Und so hat uns Petrus heute, ewig in der Hölle, genau. So hat uns Gott durch Petrus heute diese vier Punkte gezeigt. Gott, das ist die Frage, dein Richter oder dein Retter? Er hat uns drei Beispiele gezeigt, dass es ernst meint. Und zwei Beispiele, wie es möglich ist, dem Gericht zu entkommen. Gott rettet und richtet. Ergreife die Rettung in Jesus Christus, wenn du es noch nicht getan hast. Lass Gott nicht dein Richter sein, sondern dein Retter. Er ist ein überwältigender Gott, sowohl in der einen als auch in der anderen Sache. Er ist ein zorniger Gott, der Sünde bestrafen muss, weil er selber ohne Sünde ist. Aber er ist auch ein überwältigender Gott, weil er Gnade und Erbarmen gibt, weil er die Menschen zu retten weiß, die sich an ihn klammern. Und Jonas hat uns extra ein Lied aufgenommen, wo das ein Stück weit noch vorkommt. Our God is an awesome God. Der wird auch über Gottes Gerichtshandeln und das in schöner bildlicher Sprache gesprochen. Aber auch von Gottes Erbarmen, von seiner Gnade. Unser Gott ist ein mächtiger, ein großer, ein überwältigender Gott. Wenn er seine Ärmel hochkrempelt, dann will er nicht einfach nur modisch sein, so heißt es übertragen. Seine Schritte bringen Donner mit sich. Er trägt Blitze in seiner Faust. Er hat keinen Spaß gemacht, als er Adam und Eva aus dem Garten Eden herausgeschmissen hat. Er ist überwältigend. Seine Strafe und seinen Zorn goss er auf Sodom aus, so heißt es in dem Lied. Aber sein Erbarmen und seine Gnade schenkte er am Kreuz. Unser Gott ist ein mächtiger, ein überwältigender Gott. Er regiert im Himmel mit Weisheit, Macht und Liebe. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Gott, dein Richter oder dein Retter.